Mike, Nina, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt.
Nee, darf man nicht. Darf man
doch,
nicht.
Doch, 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 darf man.
Auf jeden Fall. Millerton-HörerInnen wissen früher mehr. Der FC St. Pauli schafft den Klassenerhalt. Ich lege mich jetzt fest. Und Supercomputer Nina auch. Sag mal, Wahrscheinlichkeit.
Ich habe schon gefeiert.
Wie, ja, sehr gut. Wie alle, glaube ich, nur dann hat irgendwer hat sie alle wieder eingefangen. Das Medienteam des FC St. Pauli hat auch gefeiert. Ich habe nämlich die Postings zum Klassenerhalt habe ich sehr gefeiert. Aber ich glaube, da das Wording ist jetzt ein anderes.
Und dann saß nämlich, schönen Gruß, Hauke Brückner bestimmt zu Hause vom Fernseher und hat das Interview mit Oke Göttlich gesehen. Da haben wir nämlich Samstag drüber gesprochen, Hauke und ich, dass er leider nicht nach Frankfurt fahren kann. Und dann hat er gesagt, der Oke sagt, wir sind noch nicht gerettet. Dann müssen wir das Wording jetzt seitens der Medienabteilung auch anpassen.
Also ich habe jetzt einen Artikelentwurf gerade fertig, da kommen wir auch später zu, wenn wir im Redaktionsplan sind, aber da habe ich sowas wie der bevorstehende Klassenerhalt und der FC St. Pauli wird die Klasse halten und sowas geschrieben.
Fighting.
Also es ist ja noch, naja.
Quatsch,
man müsste mal suchen, wie viele Clubs haben eigentlich am letzten Spieltag nochmal sowas gemacht, so 13 Tore aufgeholt.
Also das Einzige, was mir einfällt, ist dieses Wahnsinnsding mit Frankfurt damals, aber das waren niemals so viele Tore. Ich müsste nachgucken, wie viele es waren.
Frankfurt gewinnt 5-1 und Nürnberg verliert 2-0.
So, 7 Tore und das war schon, oder 6, und das war schon der mega, also gut, da war es natürlich auch so dramatisch, weil, glaube ich, Frankfurt von den 5 Toren 3 in den letzten 4 Minuten gemacht hat oder so, aber dann war ja noch dieses deutsche Meisterschaftsding mit Köln und Gladbach, wo angeblich diese Fanfreundschaft zum 1. FC Köln entstand, weil die dann ja bei uns, weiß ich nicht mehr, 6-0 gewinnen durften, während Gladbach gegen Dortmund 12-0 gewonnen hat oder sowas. Ja, bitte, nee, also Blödsinn. Klassenerhalt durch, check, fertig, aus. Können wir abhaken.
Klassenerhalt durch.
Ja.
Wie war es denn in Frankfurt, Nina?
Gut. Ziemlich gut. Also, was soll ich sagen? Ne? Also, ich muss sagen, ich war überrascht irgendwie. Was heißt überrascht? Aber ich habe mir die Tribüne von Frankfurt so ein bisschen höher vorgestellt. Ich weiß nicht, irgendwie noch ein bisschen größer, als sie in echt tatsächlich ist.
Sie sieht auf den Fotos so beeindruckend aus, immer auf den Choreobildern und so, finde ich persönlich.
Aber es war irgendwie, ist sie doch ein bisschen kleiner, als ich dachte. Aber trotzdem groß, aber ein bisschen komprimierter, nicht so hoch. Ja, Stimmung war gut auf beiden Seiten, würde ich sagen. Spiel war geil. Geile Tore. Besten Tore, glaube ich. Also ich fand das von Saliakas mit eines der besten Tore, die wir diese Saison geschossen haben.
Ja, ich meine, da wurde ja eine Zeit lang, da wurde ja erstmal überlegt, so, ist dem der Ball abgerutscht, ist da die Flanke komplett verunglückt. Aber wenn man sich das genau anschaut, also je öfter ich mir die Szene angeschaut habe, umso mehr merkt man, okay, der guckt da direkt in die Ecke. Und da ist auch niemand, wo er hätte hinflanken können. Und wenn, dann ist das halt richtig verunglückt. Da habe ich schon gedacht, so, okay, der hat sich auch nicht drüber geärgert im ersten Moment, dass ihm das verrutscht ist, sondern der hat da schon ziemlich genau hingeguckt. Also der wollte da genau in die Ecke schießen.
Ja, das war schon richtig geil. Also vor allem, ich dachte erst beim ersten Gegentor, das so früh gefallen ist, dachte ich erst so, nee, scheiße, jetzt werden wir abgeschossen.
Ja.
Das war wirklich furchtbar. Und dann, als dann die schnelle Antwort kam und dann auch noch wir lange Zeit in Führung lagen, das war schon ziemlich krass. Ja, aber am coolsten war das, Nicola Vassil und Sibu van der Heijden auch im Block standen. Die standen direkt hinter mir. Und die hatten, glaube ich, richtig viel Spaß. Das hat man denen total angemerkt. Und haben sich total viel Mühe gegeben und sich richtig reingehängt für den Support und so. Sind immer mitgesprungen, haben alles mitgesungen, was sie konnten. Und Vassil hat ganz viel gepöbelt.
Das war richtig
sympathisch. Das war sehr sympathisch.
Hat sich denn irgendjemand getraut, Nicola Vassil den Daumen hoch zu zeigen?
weiß ich nicht. Also es kamen viele Leute runter und wollten natürlich Fotos mit ihm machen. Und ich habe ihn in der Halbzeit einmal angesprochen und gefragt, ob er denn Spaß hat und so. Und er meinte nur, ich bin hier im Block viel nervöser als im Tor, wenn ich auf dem Platz stehe. Das fand ich auch irgendwie witzig.
Ja, das eint ja viele, ne, die das dann erzählen, wenn sie auf dem Platz stehen, dann sind sie irgendwie viel ruhiger, weil sie das Gefühl haben, sie können eingreifen, und wenn sie daneben stehen, dann haben sie das Gefühl, sie können gar nichts machen. Aber das ist natürlich cool, ne? Also das wirkt dann auch so wie, also es gibt ja oft diese hier, da kommt irgendwer mit in Fanblock und so, und dann verziehen die sich auf die Sitzplätze und gucken das Spiel gelangweilt mit dem mobilen Endgerät in ihrer Hand. Das klingt ja nicht so, als sei das so gewesen.
Gar nicht so. Also die sind ja am Ende, hat man die ja auch noch auf dem Zaun gesehen und alles. Die haben noch gut mitgemacht. So, das war richtig cool.
Ja, sehr cool. Wie hast du denn dann, also wenn Nico Basile da so aufgeregt war, das ging wahrscheinlich nicht nur ihn im Block so, nachdem das 2-2 gefallen ist für Frankfurt, oder?
Nee, ich konnte in dem Moment auch nicht mehr. Und dann als das Abseitstor noch war, dann war ich auch so, scheiße, ey. Jetzt
ich muss es wieder sagen, Entschuldigung, Nina, jetzt bin ich voll ins Wort gefallen.
Alles gut.
Ich muss es wieder sagen, weil mir das jetzt gerade eingefallen ist. Wir haben uns darüber unterhalten, in Sendung 10 oder so, Mike, haben wir uns da mal drüber unterhalten. Tor-Jingle, Eintracht Frankfurt, alter Falter, der Ball, da hat noch nicht mal das Netz berührt beim 1-0, da hörte man schon diese Melodie da.
Nett.
Also ich habe das ja dann notgedrungen, weil ich ja beim Blindenfußball war, über The Zone geguckt, als ich dann endlich zu Hause war. Und da war es tatsächlich so, dass der Tor-Jingle schon startete, bevor der Ball im Tor war, weil The Zone irgendwie so ein Mismatch-Ton-Bild von einer Sekunde, anderthalb hatte. Und da habe ich wirklich gedacht, meine Güte, sind die schnell, bis ich dann irgendwann begriffen habe, dass es daran lag.
Okay, habe ich es einfach nicht begriffen. Aber es ist auf jeden Fall, in Frankfurt ist mir nicht nur bei The Zone häufiger schon aufgefallen, dass das...
Aber was noch krasser ist, Entschuldigung, kompletter Themenwechsel, Eishockey, NHL Playoffs, muss ich jetzt ja gucken, weil mein Sohn ist ja in Kanada und ist in Edmonton und die Oilers gehen richtig ab. Und da muss das, also ich würde sehr viel Geld dafür oder sehr viel meine Hand dafür ins Feuer halten, dass das technisch gelöst ist. Weil da geht ja in dem Moment, wo das Tor fällt, alles mit Lichtershow und das Tor blinkt und so weiter und so fort. Und da ist in dem Moment, wo der Puck über die Linie ist, in der Hundertstel Sekunde geht dieses Lichtding schon los. Und ich glaube, früher gab es das ja auch in Deutschland mit so einer Sirene hinterm Tor, und da ist das alles noch ein bisschen technischer. Und vielleicht gibt es in Frankfurt auch sowas, dass in dem Moment, wo...
Nur dafür haben sie die Torlinientechnologie eingebaut.
Das ist es nämlich.
Endlich.
Jetzt würde ich auch sagen, genau, endlich habe ich den Sinn verstanden, damit in Frankfurt der Torjingle läuft.
Torlinien-Jingle-Technik.
Episodenname, sehr gut, muss ich mir auch schreiben.
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe gestanden zu Anpfiff, als das 0-1 fiel, habe ich mich hingesetzt, weil ich nämlich auch dachte, so wie du, jetzt werden wir abgeschossen. Ich hatte dieses Gefühl, ich hatte das schon häufiger diese Saison, das Gefühl, dass wir abgeschossen werden, es ist nie passiert. Aber dieses Mal hatte ich es wirklich. Dieses Mal war ich mir, also nicht wirklich, sondern dieses Mal war ich mir wirklich sicher. Und dann fällt auch noch das 0-1 und man denkt, okay, jetzt läuft alles gegen einen, weil du dann musst du aufmachen, musst was machen und so. Und dann, das hätte Frankfurt nur in die Karten gespielt, hat Blessin danach auch gesagt. Dann ist das 1-1 gefallen. Und dann, also bis zum 1-1 habe ich gesessen und danach habe ich nur noch gestanden, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich stand zu Hause, habe den Fernseher angeschrien, habe auf mein Knien so wippend, so wie ich wippe jetzt auch hier gerade in die Kamera rein, so wippend verbracht in den letzten 20 Minuten und hab's, also es war wirklich, wirklich ganz schwer. Das hört sich bestimmt mikrofonmäßig richtig gut ab, wenn ich jetzt hier so wippe und immer weg und wieder hin und wieder hin und wieder weg und wieder hin.
Ein einziger Traum, Tim.
Ich habe das jetzt extra noch mal lange gemacht, damit alle richtig genervt sind.
Ja, nee, ich bin aber auch, ehrlich gesagt, sehr pessimistisch in dieses Spiel reingegangen. Irgendwie, Stuttgart hat mich gebrochen. Und dann dann dachte ich so, Mann, es kommt auch noch scheiß Frankfurt, kein Bock auf die. Naja, mit umso besserer Laune komme ich aus dem Spiel und aus dem Sonderzug.
Aber erzähl doch mal, es war ja vereinzelt zu lesen, unter anderem bei Milan Strain, schönen Gruß, dass die Einlasssituation wirklich komplett bescheuert war, weil man wurde ewig rumgelotst, stand dann irgendwo mitten in der Sonne und sobald man durch war, war dann eh wieder alles eins.
Ja, und es gab auch irgendwie zwei Kontrollen, also aber die zweite Kontrolle, das hat irgendwie dann, die haben einen doch nicht mehr kontrolliert, weil, glaube ich, dann zu viele Menschen auf einmal in den Block wollten. Dann haben die nur die Tickets kontrolliert, aber normalerweise ist es, glaube ich, so, dass man sehr früh, also bevor man überhaupt in der Nähe des Stadions, also man muss dann noch so hochgehen, so einen kleinen Weg, aber vor diesem Weg wird man schon kontrolliert, also da scannen die Tickets und dann haben die aber auch eine ziemlich genaue Kontrolle. Und dann musst du, glaube ich, wenn du dann in den Block gehst, kontrollieren die, glaube ich, nochmal irgendwie Taschen und so. Aber diesmal waren die, glaube ich, überfordert und haben nur die Tickets einmal kontrolliert und alle reingelassen.
Ich musste, das war St. Pauli, da war, ich war erst einmal in Frankfurt da im Stadion gegen den FSV Frankfurt. Und da musste ich meine Schuhe ausziehen, um reinzukommen. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwie habe ich sie dann doch anbehalten, aber es war erst so, stand im Raum, so, ja, okay, du musst jetzt hier, das war irgendwie Anfang Dezember oder so, du musst jetzt hier auf Socken stehen. Pech gehabt, wenn du die falschen Schuhe mitbringst. Es waren halt Schuhe mit, sie sahen so aus, hatten sie aber nicht. Deswegen konnte ich sie dann auch wieder anziehen, diese Doc Martens mit Stahlkappe, so ungefähr. Und die durften nicht getragen werden da im Block in Frankfurt.
Das ist aber in Cottbus auch so. Also hat Frankfurt nicht exklusiv.
Ja, das stimmt. Aber es ist meine Erinnerung an Frankfurt und dann 0-1, 86. Minute, also 1-0 für Frankfurt. 0-1 aus unserer Sicht. Mann, war das scheiße.
Und nach dem Spiel, also wir kommen gleich noch zurück zu Feierlichkeiten und so, aber wenn wir jetzt schon bei Einlass und Auslass sind und so, war auch irgendwie dusselige Schikane, habe ich gelesen zumindest. Also Leute durften nicht durch, mussten dann erst warten. Andere Leute mussten sofort durch.
Weiß ich nicht. Also okay. Es ging irgendwie.
Ist der Sonderzug denn von dem Stadionbahnhof gefahren?
Mhm. Dann musste man noch schnell so einen komischen Weg laufen, der sehr staubig war. Es war ein bisschen nervig, aber sonst. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es am Ende war.
Ich denke ja auch, nach so einem 2-2-Klassenerhalt
Oh, jetzt hast du auch gesagt, Klassenerhalt, Mike.
Ja, ich habe das doch gesagt, dass es Quatsch ist, dass der Klassenerhalt noch nicht versteht. Also
es hat sich ein bisschen angefühlt wie Sandhausen, wenn man zum Gästeblock musste.
Sandhausen durch den Wald durch.
Ja, genau.
Okay, gut. Wollen wir über die Tore sprechen?
Ja.
Haben wir das schon? Nein, haben wir noch nicht.
Oh, Sayakas hatten wir schon. Das erste Tor durch Christensen hatten wir auch schon. Dann machen wir mit Gilavogi weiter.
Also auch mit geil. Ben Voll machen wir natürlich Ben weiter. Voll, ja. Ne? Ben Voll, ja, okay. Appreciation Podcast hier heute. Was für ein geiler Abstoß. Ich glaube, es wäre alles ganz anders gelaufen, wenn der auch nur, ich weiß nicht mehr wessen, ich glaube, es war der Hintern von David Nemeth, vielleicht auch der von Hauke Wahl, ich bin unsicher. Ich glaube, es war David Nemeth, den der Abschlag um ungefähr 3,5 Zentimeter verfehlt hat. Wenn er den nämlich da angeschossen hätte, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber der ist wirklich haarscharf. Man sieht das in der einen Kameraperspektive, die flach aus der Frankfurter Hälfte kommt. Fantastisch. Also haben wir inzwischen, glaube ich, genug Leute auch drüber gesprochen. Und er hat ja auch erzählt, dass er die so trainiert. Aber dass der dann natürlich so geil in den Lauf kommt.
Vielleicht großartig. Hat er auch verschossen. Vielleicht hat er.
Vielleicht wollte er da wieder anschießen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das wollte er schon so und das ist natürlich perfekt. Und dann musst du natürlich auch mal Glück haben, ne? Dann grätscht der Verteidiger ins Leere, weil Gilavogi das gut macht.
Dass der dann, da grätscht, hätte ich mich aufgeregt. Hat der Frankfurt-Trainer auch gemacht, der Topmüller, der hat auch im Nachhinein gesagt, da darf der, ist der Hugo Larsson gewesen, super Fußballer, defensiv, darfst da niemals grätschen in der Situation. Niemals darfst du da grätschen. Komplett, also ja klar, du kannst den Ball erreichen, aber das Risiko ist auch viel zu groß, dass du einen Foul machst, du bist letzter Mann oder dass das passiert, was Gilavogi gemacht hat, dass er da den Ball rüberläuft. Darfst du niemals grätschen. Nie.
Wer grätscht, verliert. Alte Regel. Ja, und dann natürlich auch so ein Ding, also das in 100 Fällen wird das ja trotzdem noch verhindert, 99 Mal, weil entweder kommt dann die Grätsche irgendwie ein bisschen besser, die im Strafraum meine ich dann, oder dieser Block.
Alter, war der schnell zurück? Ich meine, Gilabogi ist ja nicht langsam mit Ball, aber ich meine, 36 km/h oder was läuft der? Das ist ja der schnellste Spieler der Bundesliga gewesen, der Bahoya, der ihn da eingeholt hat. Wahnsinn. Der Sprint, absoluter Wahnsinn. Ich habe mir das in der Wiederholung, habe ich mir das aus allen Perspektiven natürlich nochmal angeschaut und so. Und dieser Sprint, den er zieht, unfassbar.
Ja, aber hilft nichts. Und dann grätscht er den Ball oder blockt den Ball so, dass Gilabogi ihn nochmal kriegen kann. Und dann nochmal, es gibt ja nach rechts und nach links keine 5 cm Platz für den, wie der Ball dann ins Tor geht. Weil mehr nach rechts wäre noch weggegrätscht worden, mehr nach links wäre am Pfosten gewesen. So ein Ding fangen wir sonst immer. Also, dass wir mal so ein Tor machen, unglaublich. Toll, diese erste Liga.
Ja, Ben Voll hatte noch einen Abstoß, den er auch richtig gut getroffen hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er ihn auch so flach rausgeschossen hat oder den geworfen hat, also diesen über die Schulterwurf gemacht hat. Man muss aber auch der Wahrheit zuliebe, oder was heißt der Wahrheit zuliebe, klingt schon wieder komisch, man muss aber auch dazu sagen, die Streuung seine Abstöße ist ganz schön groß gewesen. Ne? Also der hat auch ein, zwei lange Bälle geschlagen. Einer hat er auf jeden Fall in Seiten ausgeschlagen und einige auch viel zu lang in völlig leere Räume und so. Das ist das Risiko, was die wahrscheinlich gehen mussten und so. Und es ist ja aufgegangen. Aber ja, das war schon echt. So einen Abstoß haben wir beim FC St. Pauli auf jeden Fall noch nie gesehen.
High risk, high gain.
So sieht's aus.
Ja. Und dann, gut, kam der Ausgleich, natürlich blöd im eigenen Konter den Ball verlieren. Oh, passiert, ja. Darf nicht passieren, ist klar. Und dann war ich beim 3-2, beim vermeintlichen, so ein bisschen schockiert, wie lange das gedauert hat, bis Dingert tatsächlich gesagt hat, ja, okay, ist Hand. Weil man hat ihn wirklich angesehen, er hat das nicht gesehen. Also er hat das, glaube ich, aufgrund der Intervention des Assistenten entschieden. Und da dachte ich, oh Alter, das ist ganz schön knapp. Aber dann kam ja zum Glück eine Riesenaufnahme von Batshuayi und der nickte seinem Mannschaftskameraden schon so leicht schmerzverzerrt zu, mit so einem Zwinkern, wo der wusste, oh ja, alles klar, der hat den definitiv mit der Hand gespielt, der weiß das selber. Müssen wir nur kurz aufs
Team stehen. Der hat ja auch so ein bisschen gejubelt und hat schon beim Jubeln, hat man schon gesehen, also als die Aufnahme da vom Jubel dann weg war, hat man schon gesehen, dass er sein Jubeln so ein bisschen abbricht und so. Dass der Schiedsrichter den nicht sieht, das ist, glaube ich, also wie soll der den auch sehen, ne? Der sieht den Rücken von Batshuayi.
Ja.
Aber.
Ja. Wie lange hat es denn im Block gedauert, bis man realisiert hat, der zählt nicht?
Ich habe lange
gedauert. War das klar?
Oder? Nee.
Okay. Bis zum
also ich habe mich, nee, das nicht, aber ich habe mich kurz, war ich tief traurig und dann hat mir irgendwer gesagt, hier, war Handspiel und dann war ich erleichtert.
Und was hat Nico Vasil in der Zeit getan, bis die Entscheidung kam zwischen
Kiel-Trefferfeld und du sagst,
der pöbelt?
Ja, ich glaube, der hat sich ganz schön aufgeregt. Ich glaube, der hat es gesehen sogar, ich bin mir aber nicht so sicher, ich weiß es nicht mehr. Aber der hat sich auch sehr viel über so Fouls, die nicht gepfiffen wurden und so und ja, so ein Kram. Da kamen zwischendurch mal ein paar kleine Pöbeleien.
Hat er auf Deutsch geflucht?
Nee, auf Englisch. Aber er hat zwischendurch, glaube ich, mit ein paar Leuten auf Deutsch geredet.
Okay.
Also er spricht ganz gutes Deutsch.
Ja, war ja auch bei Nürnberg schon, ne? Er spielt ja schon ein paar Jahre, hat er ja auch in Deutschland gespielt. Ja, der Nico.
So, und dann wurde gefeiert. Die Jubelbilder nach Abpfiff, großartig, sind ja inzwischen auch auf sämtlichen Social-Media-Accounts rauf und runter gespielt worden. Also ich habe mir, glaube ich, bestimmt 20 solcher Videos angeguckt. Es war ein großer Genuss. Ich gehe davon aus, auch im Blog hat man sich gefreut.
Ja, sehr. Ich musste ein bisschen mit Tränen kämpfen.
Oh Gott, so schlimm.
Ja. Nein, es ist einfach nur eine Erleichterung, die dann abfällt. Ich heule schnell. Wenn ich erleichtert werde, bin.
Aber du bist nicht die Einzige. Also nee, mich
hast du auch erwischt. Gemeint,
Tim. Nee, das war beim Aufstieg hat's mich erwischt.
Am Aufstieg habe ich sowieso geheult, 5-mal. Bei jedem Tor, was wir getroschen haben, habe ich geheult. Auch in Wiesbaden habe ich auch geheult.
Ja, Wiesbaden hat mich auch richtig gefreut. Da war ich, also Aufstieg hat mich emotional, muss ich ehrlich sagen, hat mich richtig gepackt. Da als als in der in der Mixzone Dzeko da von Schalke erzählt hat und geheult hat. Alter Falter. Das ist das bei mir auch ab. Egal, reden wir nicht drüber. Aber du warst nicht die Einzige, der es so ging. Also es gab viele, die das emotional sehr mitgenommen haben. Das habe ich auch schon gehört.
Ja. Aber das finde ich dann, das sind schöne Momente so, wenn man dann irgendwie im Block steht und alle sind einfach extrem erleichtert und man kann sich einfach nur freuen und man legt sich in den Arm und so. Das ist so Fußballmomente, ne?
Der Klassenerhalt ist ja auch ein Verdienst von nicht nur von dem Team, den Spielern, dem Trainerteam auf dem Platz, sondern von allen. Ich meine,
wenn ich das... Du sagst jetzt von uns.
Der Millerton, bedankt euch bei uns, Leute. Der Millerton hat euch die Klasse gehalten. Nein, wenn man bedenkt, ich glaube, die 17 wurden vollgemacht, ne? Oder dann 18 mit Halle. Also jedes Auswärtsspiel ist ausverkauft gewesen, der Gästeblock ist richtig. Ich glaube ja.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst die beiden Spiele in Leipzig, selbst das Pokalspiel in Leipzig war am Ende
ausverkauft. Das war 19
sogar. Das hat am längsten gedauert. Da konnte man, glaube ich, tatsächlich am Folgetag noch Tickets kaufen. Also einen Tag nach Ticketbeginn. Aber das war ja auch ein richtiger Scheißtermin. War das ein Dienstag oder so?
Ja, das war irgendwie Dienstag, 18 Uhr oder so. 17:30 gefühlt.
Aber trotzdem halt so spät, dass man auch da nicht mehr nach Hause, nach Hamburg mit dem ÖPNV zurück konnte. Also wirklicher Mist-Kack-Termin bei einem bescheuerten Scheißgegner, wo man auch noch davon ausgehen musste, wahrscheinlich kommen wir nicht weiter. Also das war, glaube ich, das, was am zähesten im Verkauf war. Ich glaube, alles andere ist immer am... Ich glaube, da war noch ein Spiel. War das irgendwie Gladbach auf dem Sonntagabend, wo auch irgendwie noch nach einem halben Tag tatsächlich noch 3 Tickets da waren. Aber das war's dann auch. Ja, ansonsten immer ausverkauft, wie du sagst.
Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir das Thema ja abschließen, das Frankfurt-Spiel, oder? Weil Sonderzug ist man dann gefahren, aber was im Sonderzug passiert, bleibt im Sonderzug. Das ist natürlich völlig klar. Und Nina, wir sind froh, dass heute am Dienstag, dass du wieder da bist. Sagen wir mal so.
Ja, ich musste gestern ein bisschen mit dem Kater kämpfen, aber sonst.
Hast du denn, also ohne jetzt Details zu verraten, hast du Prominente gesehen auf der Rückfahrt?
Nur Oke.
Okay, das war prominent genug, genau. Also ich dachte, vielleicht irgendwie Basil und Van der Heijden auch eingestiegen sind.
Habe ich nicht gesehen.
Okay. Die waren vielleicht nach der Performance im Gästeblock auch einfach durch und hätten sich das nicht mehr dann zugemutet. Okay. Ja, dann schließen wir das Thema ab. Tim, was hast du als nächstes auf dem Zettel?
Ich habe euch zwei Sachen mitgebracht. Eine klaue ich vom Museum. Es gab nämlich ein Glitch, ne, sagt man Glitch, in der Matrix. Ein Fehler in der Matrix sozusagen. 95, 96, du hast ja auch schon drüber geschrieben, schaffte der FC St. Pauli den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag bei einem Auswärtsspiel bei einem Team, was sich noch für den europäischen Wettbewerb qualifizieren konnte, beim KSC nämlich, durch ein 2-2.
Ja.
Aha. Das an sich fand ich schon mal ganz gut und haha, witzig und so. Aber jetzt geht's los. Das letzte Spiel fand zu Hause statt gegen Jüngere unter uns werden sich wundern, was, die waren mal in der Bundesliga gegen den KFC Uerdingen.
Die Tabellenletzter waren.
Tabellenletzter waren, genau. So. Und wir haben damals auch gedacht, so, ach du Schick, wir haben verloren. Also jetzt, heute der absolute Wetttipp schlechthin, 2-0 VfL Bochum, weil Uerdingen hat damals 2-0 gewonnen gegen den FC St. Pauli.
Nee, Bochum schießen wir ab nächste Woche.
Nehmen wir so. Ich nehme das auf jeden Fall so. Ja, jetzt befreit aufspielen, ne? Also da ist ja nichts mehr, jetzt ist ja kein Druck mehr da und so. Und da muss man, ist halt die Überlegung, ist da vorher, also sind sie nicht ins Risiko gegangen, weil sie nicht konnten oder weil sie sich nicht getraut haben und jetzt fällt alles ab und jetzt denken sie, komm, scheiß drauf und wir gewinnen das Ding 7-2 gegen Bochum oder so.
Hätte ich nichts gegen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe sowieso gegen gar nichts mehr irgendwas jetzt, die Saison, weil... Weil das ist schon okay. Und da muss man auch nicht, ja klar, ich weiß schon, was kommt. Donnerstag ist die Pressekonferenz und dann guter Saisonabschluss und so und da sich gut verabschieden und so. Und ja klar, wahrscheinlich wird man sagen, ja okay, man sollte nicht 0-6 verlieren, weil sonst eröffnet man Heidenheim doch noch irgendwelche Möglichkeiten. Oh, stellt euch mal vor, wir kacken das noch. Also ja, geht nicht. Aber was wir für lange Gesichter machen würden, wenn wir übernächste Woche dann auf einmal in der Relegation spielen müssten. Ey, Alter, ich würde so abkotzen. So hart. Das sind
weitere Einnahmen. Das musst du immer positiv sehen.
Aber schlecht für meine Nerven.
Ja. Ja, gut, irgendwas ist immer.
Gut.
Du bist ein Freund der Relegation. Welches Spiel in der Relegation freust du dich denn?
Meine Träume sind zerbröckelt am Samstagabend, als der HSV doch noch gegen Ulm gewonnen hat. Aber ich sag mal, die zweite, dritte Liga-Relegation hat, glaube ich, mehr Potenzial. Also so ein Spiel Heidenheim gegen Elversberg, boah, da kriegst du jetzt im asiatischen TV-Markt die Straßen auch echt nicht leer, muss ich sagen. Und da könnte
Nee, Public Viewing, die sind voll.
Ja, okay. Aber ich glaube, für so ein Spiel, ich wollte gerade sagen Rostock gegen Dresden, aber das geht ja nicht, weil die in derselben Liga sind. Nee, also Cottbus ist ja wahrscheinlich, die müssen jetzt ja nur noch über die Ziellinie wanken und dann unten irgendwie Braunschweig oder sowas aus der zweiten Liga. Also das wäre schon was, wo ich denke, ja, da hätte ich eher Bock drauf.
Ja, Braunschweig-Cottbus klingt ein bisschen spannender.
Hat Potenzial auf jeden Fall. Also das ist so ein Relegationsspiel, da weißt du auch, egal wie, das
irgendwer muss die Stadt verlassen, ganz
ja,
schnell.
Ja, genau. Also das Rückspiel wird auf jeden Fall nicht nach 90 Minuten plus 2 Minuten Nachspielzeit abgepfiffen, sondern da wird irgendeine Fankurve noch versuchen, den Abbruch herbeizuführen. Also. Und alles andere wäre eine bittere Enttäuschung.
Ja, das stimmt, absolut. Ist ja auch, wenn man sieht, ne, Bielefeld, Dresden, vielleicht Cottbus, wir können echt froh sein, dass wir die Klasse halten.
Gott, ja, bitte.
Ja, aber dafür müssen jetzt wieder Derbys machen.
Ja, na gut.
Ja. Aber es ist besser als noch. Also stell dir mal vor, wir wären abgestiegen, HSV wäre nicht aufgestiegen, dann hättest du HSV Dresden, Cottbus. Weiß ich nicht.
Es wäre kein Sicherheitsspiel, es wäre eine Sicherheitssaison geworden, ja.
Also, ich freue mich, Relegation. Übrigens auf Köln gegen Hoffenheim.
Nein, Köln muss direkt aufsteigen. Sonst bin ich traurig. Ich will wirklich, Köln ist so, Köln nicht, was ich will, dass die noch Erster werden und easy peasy aufsteigen, weil ich war nämlich letztes Mal, also letzte Saison traurig, dass die abgestiegen sind, weil Köln war so der eine Gegner, wo ich gerne hin wollte.
Deswegen, ist das so?
Ja.
Ja, aber sie können ja auch gegen Hoffenheim, also ich traue ihnen halt zu, dass sie Hoffenheim schlagen.
Ja, aber ehrlich gesagt, Köln, kann man denen gerade was zutrauen?
Also, Tim Lemperle glaube ich nicht, der liegt nämlich, glaube ich, noch im Krankenhaus.
Ja, der hat irgendwie...
Ach nee, der durfte das schon verlassen.
Ach so. Naja.
Er hat, glaube ich, einen ähnlichen Kater wie du gehabt am Montag, aber dann eben am Sonntag.
Wahrscheinlich ein bisschen schlimmer, plus schlimme Kopfschmerzen und vielleicht eine gebrochene Nase.
Eieieiei. Genau, für die es nicht mitbekommen haben, Tim Lemperle, Spieler beim 1. FC Köln, auch ein sehr erfolgreicher Spieler in dieser Saison, war am Wochenende den Berichten zufolge schwer betrunken in eine Schlägerei verwickelt, die ihn ins Krankenhaus gebracht hat.
Das muss man erstmal schaffen, ey.
Das ist korrekt, vor allem in der Phase der Saison. Aber gut, naja, vielleicht ist bei uns auch einfach noch nicht öffentlich geworden, dass sowas auch vorgefallen ist.
Wer noch nie als Leistungssportler ein Bier getrunken hat, wäre für das erste Getränk, ja.
Ich habe noch nie, weil ich war noch nie Leistungssportler.
Genau. Die Einschränkung wollte ich machen. Du hast noch was mitgebracht, hast du gesagt.
Ich habe noch was mitgebracht, ja genau. Und Klassenerhalt, wir reiten die Welle voll ab jetzt. Wow, Klassenerhaltwelle. Und zwar möchte ich von euch wissen, das habe ich schon mal gefragt bei der Millanton-Monatssendung, das war ein fürchterlicher Fail, diese Frage. Deswegen, ihr habt jetzt eine halbe Minute dürft ihr überlegen über die Fragen. Klassenerhalt, wann hattet ihr in der Saison das Gefühl, okay, das wird richtig eng, nach welchem Spiel? Und wann hattet ihr in der Saison das Gefühl, okay, wir schaffen das? Und zwar nicht, sagt nicht, als Abpfiff in Frankfurt war das.
Okay, eine halbe Minute Zeit, du machst das die Jingle kurz.
Ja. Ich könnte auch sagen, wann ich das Gefühl hatte. dass wir das schaffen. Wir hatten das letztes Mal auch, da habe ich irgendwie, das ist schon relativ früh, hatte ich das Gefühl,
Ich dachte, also, dass wir das schaffen, Hoffenheim auswärts. Auch wenn das früh war, aber da war ich so, das war eins der geilsten Auswärtsspiele.
Das Tor von Andreas Albers, das hätte ich so gerne im Blog erlebt. Das muss so geil das gewesen
war
geil. Sein.
War es auch. Boah, wir müssen es nicht schaffen.
Also die Reihenfolge ist, wann wir das erste Mal dachten, dass es eng wird oder das erste Mal dachten, dass wir es schaffen. Was zuerst?
Nee, wann ihr einfach das schlechteste Gefühl hattet sozusagen. Wann hattet ihr das schlechteste Gefühl und wann hattet ihr das beste Gefühl? Nach Bochum.
Ich muss wieder gegen Bochum haten. Das war nicht gut für mich. Deswegen will ich, dass wir die nächste Woche abschießen.
Okay. Deine persönliche Vendetta wird das, meinst du?
Ja. Oder? Bochum habe ich gefressen.
Also das einzige Spiel, wo ich wirklich gedacht habe, das wird dies Jahr gar nicht funktionieren, war in Augsburg. Das war der dritte Spieltag.
Das war auch scheiße.
Was natürlich jetzt rückblickend, glaube ich, auch wirklich eins der schlechtesten, mindestens Auswärtsspiele war. Und gedacht, dass wir durch sind, war das die Frage? Also so gut wie
ja, durch. Oder dass wir es schaffen, dass wir es wirklich schaffen.
Also, dass wir es schaffen können, habe ich dann gleich am Spieltag danach gegen Leipzig gedacht mit dem 0-0. Aber dass wir das so, wenn man das Restprogramm im Kopf hat, auch wirklich schaffen werden, war für mich der Sieg in Kiel. Also bis dahin habe ich immer noch gedacht, oh, alle sagen, Kiel und Bochum sind ja noch 6 Punkte, aber die 3 Punkte aus Kiel haben wir noch lange nicht. Und vor dem Spiel hatte ich wirklich massiv Respekt. Und als wir das gewonnen haben, habe ich gedacht, okay, jetzt irgendwie die restlichen Pünktchen, die werden wir schon irgendwie holen. Und sei es am letzten Spieltag gegen Bochum.
Ja, stimmt, Kiel. Ich habe das damals Heimspiel gegen Union Berlin. Das den Heimsieg, da habe ich gedacht, okay, wir schaffen das. Weil man davor hatte man gegen Heidenheim gewonnen und diesen Tiefpunkt mit Bochum, den teile ich auch. Bei mir war allerdings ein bisschen früher. Das war das Heimspiel gegen Werder. Weil ich dachte, okay, Heimspiel gegen Werder, das war auch nicht gut von uns. Schlecht gespielt. Und dann war so, dann war ich mit dem Gefühl, Personallage war fürchterlich. Robert Wagner war verletzt, wie alle anderen auch gefühlt. Und dann sind wir mit Rumpftruppe gegen Werder gespielt und mit einer kompletten Rumpftruppe nach Stuttgart gefahren. Und da habe ich schon gedacht, so, ja, okay, jetzt ist weg. Also, das schaffen wir nicht. Wir verlieren deutlich in Stuttgart. Dann verbringen wir die Winterpause auf dem Abstiegsplatz. Und dann gibt's zum Auftakt, gibt's erstmal eine fette Niederlage zu Hause gegen Frankfurt. Und dann fahren wir wie so ein taumelnder Boxer nach Bochum und verlieren da auch noch. Und dann ist vorbei. Da habe ich gedacht, davon erholen wir uns einfach nicht von. Haben wir in Stuttgart gewonnen.
Das war auch geil.
Das war sehr cool, ja.
Das war gut, ja. Genau, dann lass uns doch mal in den Redaktionsplan gucken. Wie sieht
ich habe auch noch was mit.
Oh, du hast auch noch was mit. Sehr gut.
Es gibt 2 Dinge, über die sich Fußball-Deutschland sehr regelmäßig aufregt.
Den HSV und? Die DFL, DFB, Schiedsrichter.
Schiedsrichterentscheidung ist die 1.
Manuel Neuer.
Kickernoten ist die 2.
Kickernoten, oh ja. Mhm.
Kickernoten, eigenes Thema, will ich hier heute nicht behandeln, aber Kicker-Elf des Tages möchte ich behandeln. Ihr müsst beide jetzt eine Zahl sagen, wie oft wurden Spieler des FC St. Pauli in dieser Saison schon für die Elf des Tages nominiert. Tim muss anfangen.
Nominiert oder standen drin? Oder ist das kein Unterschied?
In meiner Wahrnehmung das Gleiche. Also wie oft standen sie drin?
Man überlegt sich, man denkt sich immer, da ist so ein Komitee dahinter und die brüten dann und werten da irgendwie die Leistungsdaten aus und wer kommt in die Elf des Tages, so wie man das machen müsste, wenn man das möglichst objektiv machen will, ist aber nicht so. Nominierung gleich, da steht jemand. Also da ich weiß, dass Gila Wogi bereits das zweite Mal in der Elf des Tages war und ich weiß auch, dass Nikola Vasil auch schon 2-mal in der Elf des Tages war, da muss ich ein kleines Fragezeichen dran setzen, aber er war letztes Wochenende auf jeden Fall drin und ich meine, Erik Smith ist auch einmal drin gewesen und wahrscheinlich Elias Saad nach seinem Auftritt gegen Freiburg auch, sage ich, ja, dann noch so ein paar, 7, 8, ich sag mal 8.
Okay, Nina, mehr oder weniger?
Oh, was ist das denn?
Ich sag 6.
Okay, dann hat Tim gewonnen. Es waren 9.
Oh.
3 Spieler waren 2-mal drin. Villa Vogue hat Tim schon richtig erwähnt. Wer noch?
Smeed.
Richtig. Fehlt noch einer. Und den hatte Tim eben schon mit Fragezeichen.
Saad.
Nee.
Vasil.
Vasil, genau. Und also Gilabogi, Vasil, Smeed, 2-mal 11 des Tages und außerdem Saad, Jackson und Zaliakas.
Oh, wann war Jackson drin?
Nicht mehr aufgrund eines Tores, bestimmt, als er die 3 Tore gemacht hat, aber er hat ja keinen.
Manos war bestimmt nach Kiel drin, nach dem Heimspiel gegen Kiel.
Ja, habe ich nicht rausgesucht, müsste ich nachgucken. Gehe in den Redaktionsplan, dann suche ich in der Zeit.
Gut, dann lass uns mal in den Redaktionsplan schauen. Ich habe für euch noch nicht mitgebracht, aber er liegt fertig in den Entwürfen und bittet innigst darum, einmal durchgelesen zu werden von einem von euch, das ist okay, und mir eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Ich habe einen Kommentar verfasst zum, ich sage es jetzt so rum, bevorstehenden Klassenerhalt, der ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen ein Schmachtfetzen ist. Deswegen habe ich es auch unterschrieben mit dieser Schmachtfetzen, wurde verfasst von Tim. Also muss ich ehrlich sein, da müsst ihr mal drüber lesen, ob das jetzt alles zu sehr braun-weiße Brille ist. Aber wenn ihr sagt, das ist zu sehr braun-weiße Brille, dann sage ich, das muss so, weil wir haben das jetzt geschafft und es ist einfach alles so toll. Aber der ist quasi fertig, auch schon fertig bebildert, noch nicht ganz, ich muss noch ein Bild einfügen. Und wenn eine Person von euch das gegengelesen hat und auch die bestimmt 94.000 Rechtschreibfehler da drin gefunden hat, dann kann der online gehen. Wahrscheinlich geht das sogar vor diesem Podcast online. Aufregend.
Das wäre ja fantastisch. Okay. War das eine Frage an uns beide? Nee.
Nein, ich wollte euch nur darüber informieren. Ihr müsst euch noch absprechen, wer von euch diesen Schmachtfetzen lesen will. Ist immerhin nicht so ein Schmuddelwestern, wie man bei Rewe früher an der Kasse bekommen hat. Aber ja.
Schmuddelwestern?
Da gab es doch diese Bücher hier.
Ja, aber okay.
Diese Taschenromane. Taschenromane heißen die doch.
Rosamunde Pilcher, das ist doch
nein,
Schmuddelwestern.
Nein, die meine ich auch nicht. Die kosten auch nicht 1 Euro bei Rewe an der Kasse, sondern da waren so, naja.
Gut, ich kann auflösen. Das Spiel, wo Jackson in der Elf des Tages war, war das Spiel in Hoffenheim.
Hoffenheim.
Weil er 2 Assists hatte.
2 Vorlagen, ja, stimmt.
Genau. Gut. Redaktionsplan, Entschuldigung. Weiter.
Ja.
Ich bringe jeden Tag die Lage.
ich bin noch nicht ganz sicher, aber vielleicht, wenn morgen in der Medienrunde was bei rumkommt, kann ich da vielleicht was verfassen. Oder ich habe überlegt, vielleicht, oder man macht es auch erst nach Bochum, ob man einen kleinen Saisonrückblick macht. Einmal guckt, was so Phase war.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Saisonrückblick sollten wir auf jeden Fall machen. Da müssen wir uns mal ein bisschen genauer austauschen, welche Art von Saisonrückblick man machen möchte. Also in welche Richtung man das anschlägt sozusagen. Mhm. Genau, Medienrunde mit Erich Schmidt, der war, glaube ich, gerade kürzlich erst in der Medienrunde. Das wundert mich ein bisschen.
Stimmt.
Der war ja vor 4 Wochen in der Medienrunde, oder?
Der hat ja seinen Vertrag Anfang des Jahres verlängert und morgen verkündet er dann, dass er ihn nochmal verlängert und deswegen ist er da. Oder so.
Komisch.
So. Haben wir vor dem Spiel, nach dem Spielgespräch? Ich muss die Datei öffnen. Ich bin schlecht vorbereitet. Es tut mir leid.
Du musst die Datei jedes Mal öffnen.
Ja. Ich vergesse es auch jedes Mal. Ich finde das so ein
Podcast. 22. April. Ich habe jetzt nachgeschaut. Das ist kein Monat her.
Gut, vielleicht sind die auch bei der Medienabteilung alle betrunken und haben falschen Namen. Das kann ja auch sein. Nein. Das nach dem Spiel mit Marvin ist ja schon veröffentlicht worden. Das haben Kascha und Yannick zusammen gemacht. Und das vor dem Spiel macht Michael heute mit Claudio Gentile von 1.8 1848 und das wird auch heute Abend noch veröffentlicht.
Sehr schön, 1848, ein sehr, 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 sehr hör- und lesbares Medium. Ich weiß gar nicht, von denen schon mal was gehört habe. Ein sehr lesbares Medium, auch datenaffin. Genau.
Aber ich glaube, die sind grundsätzlich auch öfter mal in Podcasts zu Gast. Obwohl, die sind selber doch ein Podcast, oder? Warte mal, kurz.
Der Blog, ja, ich glaube ja. Buch. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich
auch Podcast, ja, 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 sind auch ein Podcast, genau. Nicht nur Blog. Ja, das wird auch, ne? Bochum. Schwierig.
Ja, die Frage ist ja, was machst du da bei dem Spiel, ne? Also, ich meine, Bochum hatte nun wirklich genug Zeit in der Saison, sich darauf vorzubereiten, dass sie absteigen, weil die waren ja schon so weit weg, dass das völlig.
Und dann haben sie auch noch Dieter Hettking verpflichtet und dachte ich, jetzt geben sie auf. Aber
haben sie nicht.
Cool. Nee, haben sie nicht. Hat er vor allem auch nicht, muss man auch mal sagen. Habe ich mich komplett getäuscht.
Ja. Tja. Interessant, was so ein Trainerwechsel bewirken kann. Da war ja auch, da ist ja Peter Zeidler am Anfang gewesen, das ist ja gar nicht aufgegangen. Und da muss ich sagen, der Trainerwechsel bei uns ist komplett aufgegangen. Aber gut, das werden wahrscheinlich Claudio und Michael besprechen im vor dem Spielgespräch. Und auch wenn die, ich sag mal so, die sportliche Brisanz aus diesem Duell rausgesaugt wurde in Form von Klassenerhalt bzw. Abstieg, ist das natürlich, wird das trotzdem sehr spannend. Nicht, weil man unbedingt voyeuristisch veranlagt ist und unbedingt hören möchte, wie ein Verein absteigt und wie er damit umgeht, sondern weil man eher ja das doch interessiert verfolgen kann, was gerade die von 1848 machen. Das finde ich immer gut.
Ja, sportliche Brisanz würde ich trotzdem, ne, finde ich, wir müssen einfach weiter Punkte sammeln in der ewigen Tabelle, weil wir vor Union bleiben wollen. Und wir wollen natürlich in dieser Saison auch vor Hoffenheim bleiben. Deswegen sollten wir auf jeden Fall Samstag gewinnen. Und um das einzuleiten, wird ja Samstag sich getroffen. Ich weiß nicht, Nina, möchtest du das erzählen? Ich muss sonst mir erst den Link wieder öffnen. Hast du das im Kopf zufällig?
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach so, doch.
Ah, Entschuldigung.
Moment, jetzt. Ich weiß, was du meinst. Meinst du den... muss ich auch den Link öffnen.
Oh. Okay, sorry. Den USP-Marsch vom Rathausmarkt aus meine ich natürlich.
Genau. Der ist Samstag um 12 Uhr.
12 Uhr treffen, 12.30 Uhr Abmarsch.
Ja, kommt alle.
Schön. Das ist auch ein schönes Statement. Andere gehen zum Rathausmarkt, um da zu feiern, weil sie sonst keinen Ort zum Feiern haben in der Stadt. Wir sagen einfach, wir hauen hier lieber schnell ab.
Bin sehr gespannt, ob man auch mit einer Vizemeisterschaft meint, den Rathausbalkon betreten zu müssen. Aber wir werden sehen.
Es ist ja tatsächlich so, dass der HSV nur mit einem Sieg nicht der schlechteste Zweitligameister aller Zeiten werden könnte. Unabhängig vom Kölner Ergebnis. Wenn Köln dann gewinnt, dann zieht Köln ja sowieso noch vorbei. Aber die müssen punktemäßig, die müssen auf jeden Fall noch gewinnen. Ansonsten, wenn Köln noch an ihnen vorbei ist, oder wenn der HSV oben bleibt, aber nicht gewinnt, dann sind sie der schlechteste Zweitligameister aller Zeiten.
Das würde ich ihnen gönnen. Also.
Wenn schon wieder Aufstieg, dann bitte so. Ja, ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken. Also es könnte ja, also haben wahrscheinlich schon mal die gleiche Punktzahl geholt und sind damit nicht aufgestiegen, würde ich schätzen. Also das ist ja dieses Jahr extrem, was da in der zweiten Liga für...
Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten die auf jeden Fall mehr Punkte als dieses Jahr.
Ja.
Werde ich mir jetzt, also da bin ich sehr sicher, lass mich kurz gucken. Andererseits müssen wir auch gar nicht über den HSV sprechen.
Nein, wir sprechen nicht über den HSV, Mike. Wir haben schon viel zu lange jetzt darüber gesprochen.
Oh nein, sie haben letztes Jahr nur 58 Punkte geholt. Mensch, haben sie ja doch verbessert. Habe ich nichts gesagt.
Ja, okay. Gut, dann haben wir noch was thematisch. Vorbericht Freitag, weil Donnerstag Pressekonferenz, endlich mal wieder auf dem Donnerstag. Nicht immer diese Sonntage, das geht mir so auf die Nerven. Also nicht immer Freitag, sondern endlich mal wieder Donnerstag, das finde ich ein bisschen schöner. Und ein Samstagspiel und das natürlich mit einer Riesensause, die wir sehr genießen dann.
So machen wir das.
Genau.
Ja.
45 Minuten, Mike, du wirst dich total freuen. Wir müssen jetzt noch 26 Sekunden vollkriegen, damit wir die 45 Minuten Podcast Schallmauer so ganz genau eingehalten haben, damit wir das Ding voll perfekt an die Wand fahren. Und deswegen rede ich jetzt noch 15 Sekunden und das kommt auch alles in die Aufnahme rein. Und irgendwann sind wir einfach, wir sagen nicht ciao, sondern irgendwann sind wir einfach weg. Dann macht es einfach stopp und dann hört man gar nichts mehr. Dann kann man auch, kannst du noch den Abbinder da reinmachen, aber dann ist einfach vorbei. Dann ist unser Bild weg, unser Ton weg und dann sieht man und hört man gar nichts.